Gespannter bin ich jetzt auf den Vortrag vom Herrn Christina, der uns sagen wird, wie das wirklich ist mit dem Ausbau des Stromnetzes und was wir eigentlich alles Gutes geleistet haben. Bitte.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, schönen Nachmittag auch von meiner Seite. Vielen Dank für die nette Einbegleitung. Ja, der Titel des Vortrags ist Technische Herausforderungen für das Gelingen der Energiewende. Sie haben schon gehört, unsere Aufgabe ist es sozusagen, die erzeugte Energie, den erzeugten Strom auch sicher zu den Kunden zu bringen. Wir haben heute den ganzen Tag über sehr viel gehört über das notwendige Maß, das es braucht, um die Erneuerbaren auszubauen, um die Ziele, die unsere Bundesregierung gesetzt hat, zu erreichen. Das heißt, 100% Strom aus Erneuerbaren, bilanziell, das ist schon einmal ganz wichtig, dass das Wort dabei steht, weil gerade diese genaue Bedarfsdeckung eine der ganz, ganz großen Herausforderungen sein wird. Aber auch dieses Ziel, wie wir heute gehört haben, ist ein sehr, sehr ehrgeiziges und es braucht sicher einiges hier an Hirnschmalz und wahrscheinlich wesentlich mehr als nur den Netzausbau, um hier auch eine wirklich gute und vernünftige Integration zu gelingen. Wir sind ja noch in einem gemeinsamen Marktgebiet, darum hier auch der Blick Richtung Deutschland. Also es ist nicht nur Österreich sehr ambitioniert hier am Weg, sondern auch Deutschland hat ja jetzt schon in der Verhandlung zur neuen Bundesregierung hier sich ganz neue, ehrgeizige Ziele gesetzt. Das heißt, dieses gemeinsame Marktgebiet, das ja ab 1. Oktober, wie Sie wissen, mit einer gewissen Limitierung versehen sein wird, wird trotzdem noch ein sehr liquides Marktgebiet sein, das kann man schon sagen, bei 4.900 Megawatt Kapazität, die hier zum Austausch zur Verfügung stehen. Und darum ist es, glaube ich, auch weiterhin ganz, ganz wichtig, auch im Kontext der Integration der Erneuerbaren, Österreich und Deutschland hier gemeinsam zu betrachten. Martin Graf hatte schon angesprochen, gerade die Liquidität eines Marktgebietes ist ganz, ganz wichtig und auch die Flexibilität, die durch den Netzausbau hier gegeben ist, um auch die doch relativ volatile Erzeugung aus Wind und Photovoltaik dann auch entsprechend gut ins System integrieren zu können. Wenn man sich anschaut, wo stehen wir heute und wohin geht die Reise, Sie sehen das hier noch einmal kurz dargestellt. Wir haben in Deutschland mittlerweile rund 40 Gigawatt PV installiert, rund 50 Gigawatt Wind. Die Ziele in Deutschland bis 2030 sind doch sehr ambitioniert, auch hier eine Verdoppelung auf der PV-Seite, als auch beim Wind nahezu eine Verdoppelung. Also man kommt hier schon in Größenordnung von in Summe 180, 190 Gigawatt installierte Leistung. Bei einem Spitzenbedarf derzeit in Deutschland, der sich irgendwo so bei 70, 80 Gigawatt darstellt. Also Sie sehen schon, das ist ein ganz wesentliches Thema, auch das Thema Leistung und Energie. Vielleicht kurz eine Replik auch auf die Frage, die ja hier gestellt wurde, wie viel Leistung, installierte Leistung, Speicher braucht Österreich. Ich würde sogar noch dazu sagen, die Frage wäre gut zu ergänzen und wie viel sozusagen Energie können diese Speicher auch aufnehmen. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor, auch das werden wir dann im Vortrag noch sehen, um auch dann entsprechend auch gewisse Phasen Sommer-Winter-Verlagerungen bedienen zu können. Ja, in Österreich, Sie sehen es hier, wir hatten eine gewisse Stagnation am Anfang, aber sind jetzt auch in den letzten Jahren konstant nach oben gewachsen. Wir haben rund derzeit 1.000 MW Wind, Photovoltaik installiert und nahezu knapp 3.000 Megawatt Wind. Wenn wir jetzt weiter schauen, was heißt das denn jetzt für das System an sich? Leider muss man sagen, leider ist es schon heute so, gerade im gemeinsamen Marktgebiet Österreich-Deutschland, dass diese Integration, und da sage ich jetzt nicht nur, dass der Wind und die Photovoltaik jetzt sozusagen die Verursacher sind, sondern das System der Erzeugungsstruktur, wie wir sie jetzt haben mit diesem Marktsystem, derzeit bereits teilweise zu markanten Problemen im Netzbetrieb führt, weil einfach aufgrund, warum auch immer, der Situation, wie sie jeden Tag durch die Marktgeschäfte entsteht, der Strom am Ende des Tages nicht transportiert werden kann in den Dimensionen, weil die Netze nicht entsprechend ausgebaut wurden. Es stimmt, hätte man wahrscheinlich richtig antizipiert in den 90er Jahren, wäre es wahrscheinlich leichter gewesen, noch damals die Netze entsprechend auszubauen. Ich glaube, wir haben sehr wohl erkannt, wohin die Reise gehen muss beim Netzausbau. Faktum ist nur, es dauert einfach genehmigungstechnisch wesentlich länger und die Infrastrukturprojekte, speziell die leitungsgebundenen Infrastrukturprojekte sind natürlich mit einem extremen Widerstand behaftet, von Seiten der Öffentlichkeit, von Seiten der Anrainer und genehmigungstechnisch extrem schwer durchzubringen, darum auch die massivsten Verzögerungen, siehe beispielsweise Salzburg-Leitung. Das heißt, wir haben schon heute große Probleme. Wenn wir jetzt aber in die Zukunft schauen und wir wissen, dass wir speziell auf der Erzeugungsseite eine massive Veränderung, eine Abkehr von den Fossilen haben werden und einen starken Wachstum auf der erneuerbaren Seite sehen, das heißt, es wird sich am Netzausbau einiges tun müssen, gar keine Frage, aber ich sage schon hier heute und hier ganz klar, der Netzausbau alleine wird uns nicht helfen. Wir können mit dem Netzausbau es sicher nicht schaffen, dann diese Dimensionen, und die werde ich Ihnen noch zeigen, dann, die wir brauchen werden, um dieses 100%-Ziel auch zu erreichen, ins System so zu integrieren, indem wir nur unsere Netze ausbauen. Das heißt, wir werden hier auch andere Lösungen finden müssen, andere technische Lösungen, die sowohl, ich sage jetzt einmal, auf der Infrastrukturseite stattfinden müssen, auf der Speicherseite, aber auch am Ende des Tages beim Endkunden. Wenn wir schauen, was tut sich national? Ein Beispiel, das Burgenland wurde erwähnt, ich möchte es noch einmal ganz kurz strapazieren. Sie sehen hier die bilanzielle Entwicklung des Burgenlandes. War das Burgenland noch am Beginn dieses Jahrtausends, also 2002, 2003, noch ein klarer Stromimporteur, hat sich das in den letzten Jahren bedingt durch den Ausbau der Erneuerbaren massiv verändert und das Burgenland ist mehr oder weniger nicht nur stromautark, das Burgenland exportiert sozusagen national gesehen oder auf Länderebene gesehen mittlerweile bereits Strom. Wenn wir uns aber jetzt die Leistungsbilanz ansehen, wie ist denn der Leistungsstrom, der Bezug der Netze, dann sehen Sie ja ganz schön, war das Netz ausgebaut eigentlich für diesen Leistungsbezug des Burgenlandes, der bei rund 300 MW Spitzenlast des Burgenlandes liegt, so wurde mittlerweile, auch das wurde gesagt, massiv investiert im Burgenland und der Windkraftausbau auf nahezu 1000 MW hochgeschraubt. Und was Sie hier sehen, ist ganz einfach, wir haben sowohl weiterhin die Bezüge bis zu 300 MW aus unserem Netz, aber wir haben auch Rückspeisungen, die sich nahezu an die 800, 900 MW bewegen. Und das ist die große Herausforderung und darum braucht es auch den entsprechenden Netzausbau. Und ich kann ganz ehrlich sagen, das Burgenland war jedenfalls hier ein Musterschüler, was die Zusammenarbeit zwischen APG, Netz Burgenland, aber auch den Windkrafterzeugern betrifft, weil wir hier es frühzeitig geschafft haben, in einer ganzheitlichen Planung mit dem Verteilnetzbetreiber und mit den Windkraftbetreibern hier auch die entsprechenden Schritte zeitgerecht zu setzen, damit dieser Netzausbau entsprechend stattfinden kann und auch die Integration des Windes in dieser Region auch Platz greift. Das war ganz, ganz wichtig, sonst hätten wir hier massive Probleme. Wenn wir weiterschauen auf die internationale Ebene, dann hat natürlich der massive Ausbau in Deutschland in den letzten Jahren dort zu massiven Überschüssen auch geführt. Deutschland ist in Wirklichkeit derzeit in Europa in allen Zeiten, egal ob es jetzt eine Kälteperiode ist, wie sie es vor 2 oder 3 Wochen war, ist Deutschland Stromexporteur. Also selbst in dieser Kältephase, wo eigentlich alle europäischen Länder Strom importiert haben oder zumindest ausbilanziert waren, hat Deutschland zwischen 16 bis 18 Gigawatt in den Export geschickt. Und in Wirklichkeit schaut es dann so aus, wenn man eine Jahresbetrachtung macht, was passiert? Also das sind jetzt die Handelsgeschäfte, das ist jetzt nicht Physik, sondern das sind Handelsgeschäfte. Sie sehen es hier, Deutschland ist die sozusagen günstige Energiequelle oder Stromquelle in Europa. Alle versuchen in Deutschland die günstige Energie, den Strom einzukaufen und der wird dann auch durch Österreich zum Teil gehandelt oder auch verbleibt in Österreich. Sie sehen hier, von den Handelsaktivitäten, die wir setzen, bleiben rund 50% davon in Österreich. Das heißt, Österreich profitiert natürlich auch sehr stark von dieser billigen Energie in Deutschland, die wir derzeit noch ohne Handelshemmnisse nach Österreich importieren können. Aber Sie sehen auch hier, dass alle anderen Länder, also Sie sehen hier sowohl die Schweiz, aber auch Italien, als auch Slowenien, Ungarn, alle anderen Länder, selbst Tschechien ist bereits auf der Exportseite. Das heißt, saldomäßig wird in all diese Länder weiter Strom exportiert, weil es eben sehr günstige Energie in Deutschland gibt und hier entsprechend eben sich die Händler speziell, aber auch die Länder entsprechend bedienen, um sich hier den Strom auch zu sichern. Das geht zwar handelstechnisch, aber eben leider nicht physikalisch. Und da beginnt das Problem in Europa selbst. Warum geht das alles nicht? Weil es eben auch hier im europäischen Kontext, was die Nutzung dieser erneuerbaren Energien und auch die Nutzung dann der Netze betrifft, hier keinen gemeinsamen Konnex gibt. Sie sehen hier dargestellt die Situation Österreich, Deutschland, aber auch der osteuropäischen Länder, unserer Nachbarländer, die hier einen wesentlichen Einfluss haben, auch auf die Lastflüsse, dann auf die Stromflüsse. Sie sehen hier, Polen hat sich de facto von Deutschland entkoppelt. Eine wesentliche Leitung wurde geöffnet. Die zweite Verbindung zwischen Deutschland und Polen wird bewirtschaftet mit einem Phasenschiebertransformator. Das ist wie ein Ventil, das Sie auf und zu machen können. Das heißt, sehr wenig Strom aus Deutschland kommt Richtung Polen. Warum auch immer, das sei jetzt dahingestellt. Auf alle Fälle in Polen, wie Herr Graf auch gesagt hat, heute fahren halt mehr die Kohlekraftwerke. Das nächste Problem ist Tschechien. Auch Tschechien hat die Leitungsverbindung nach Deutschland, die starke, die sie hat, mittlerweile mit einem Phasenschieber bewirtschaftet. Auch hier wird sehr restriktiv vorgegangen und man ist an sich nicht interessiert, das ist unsere Wahrnehmung, hier entsprechend auf den deutschen Strommarkt zuzugreifen und hier Energie zu importieren oder auch eigene Kraftwerke zu substituieren. Das passiert eigentlich ganz stark in Österreich, ganz klar, aber auch in den südosteuropäischen Ländern, also Richtung Balkan. Hier ist sehr wohl großes Interesse da, am deutschen Strommarkt einzukaufen. Und was Sie hier jetzt sehen, diese Prozentzahlen, das sind sozusagen die Netzbelastungen oder ausgedrückt die Redispatch-Maßnahmen, die notwendig sind, um eben dann überhaupt diesen Strom nach Österreich zu importieren. Was heißt das? Das erste Mal, wo dieser Strom, der aus Norddeutschland primär kommt, auf eine Hürde stößt, ist dann innerhalb von Deutschland, also zu 70% der Notmaßnahmen oder Redispatch-Maßnahmen, die wir ergreifen. Das heißt, wenn wir dann thermische Kraftwerke in Österreich hochfahren und in Deutschland, was immer dort dann zurückgefahren wird, um die Balance zu halten, sind getriggert durch einen innerdeutschen Netzengpass. Aber mittlerweile auch in weiterer Folge haben wir Probleme an der österreich-deutschen Grenze und auch innerösterreichisch, weil eben der Netzausbau für diese Dimensionen des Imports, der Platz greift und immer mehr Platz greift, eigentlich nie gebaut wurde. Die Konsequenzen dieser Maßnahmen sind, dass wir in den letzten Jahren einen stetigen Anstieg von sogenannten Redispatch-Maßnahmen hatten und auch die Kosten dafür extrem gewachsen sind. Sie sehen hier die Kostenentwicklung. Allein im letzten Jahr waren wir bei knapp 320 Millionen Euro Kosten, die diese Maßnahmen de facto verschlungen haben, nur um die Versorgungssicherheit hochzuhalten, sozusagen, und um entsprechende thermische Kraftwerke primär im Osten Österreichs hochzufahren, um die Netze zu entlasten. Und wenn wir dann eigentlich eine Energiewende wollen, die in Richtung Erneuerbare geht, dann tut es doppelt weh und schmerzt auch uns, wenn man dann natürlich sieht, dass es ohne diese thermischen Kraftwerke derzeit absolut nicht geht. Sie sehen ja auch die Zahlen. Wir haben im letzten Jahr rund 4,6 Terawattstunden thermische Erzeugung fahren müssen in Österreich, nur geschuldet einer nicht vorhandenen Netzinfrastruktur. Und das ist einfach bitter, muss man ganz ehrlich sagen, weil das ist das Ergebnis einer nicht koordinierten, abgestimmten Vorgehensweise im Zuge einer Energiewende, die an sich ganzheitlich koordiniert werden müsste, um hier auch sozusagen die Erneuerbaren dann entsprechend nutzen zu können. Plus, und das will ich nicht verschweigen, natürlich der Tatsache, dass in Deutschland weiterhin Kohlekraftwerke am Netz sind, die den Überschuss noch einmal verstärken. Der Atomausstieg wird ja bis 2021, 2022 vollzogen sein. Dann gibt es dort zumindest einmal wieder 10 Gigawatt weniger Erzeugung. Das sollte das System dann wieder etwas entlasten. Aber das sind einfach Fakten, die da sind und die uns zeigen, wie notwendig es ist, sozusagen zeitnah und koordiniert hier beim Ausbau der Erneuerbaren, aber auch beim Ausbau des Netzes vorzugehen. Und wie brisant das ist, möchte ich Ihnen hier zeigen am Beispiel einer Studie, die auch von TU Wien präsentiert wurde voriges Jahr und die uns ein bisschen veranschaulichen soll, wohin die Reise nicht geht und was es zu tun gilt. Das ist die Studie Richtung 2030, 100% erneuerbare Energien auch. Und wir haben das uns einmal angesehen, was das bedeutet. Also wie gesagt nochmal, das ist der Ausbauzustand, den wir heute kennen, was die Windkraft und die Photovoltaik betrifft. Und wenn wir sagen, wir wollen wirklich im Jahr 2030 100% unseres Bedarfs, wie hoch der dann immer sein mag, weil das wissen wir alle nicht, weil wir doch immer mehr in Richtung Strom gehen wollen auch, aber zumindest ansatzweise zu 100% decken wollen, dann kommt aus dieser Studie heraus, dass wir rund 12 Gigawatt PV installieren müssten, beziehungsweise rund 9 Gigawatt Wind, also mehr als in der ersten Frage noch aufgeworfen wurde. Das heißt, das sind die leistungsmäßigen Zahlen, die zugrunde gelegt wurden, damit man auch dann bilanziell sozusagen entsprechend ausbilanziert ist. Wir haben jetzt einmal von einem Ausbau der Wasserkraft abgesehen, der natürlich hier auch entsprechend Platz greifen kann oder sollte, aber es geht ja, glaube ich, mehr um die Größenordnung abschätzen zu können, was das am Schluss dann bedeutet. Das heißt jetzt in weiterer Folge, heute, im Jahr 2017, sieht die Bedarfsdeckung in Österreich folgendermaßen aus, wenn man auf thermische und Import verzichten würde. Was Sie hier sehen, ist die Dauerlinie des Verbrauchs des Jahres 2017 über das Jahr. Sie sehen hier die grün die Windkraft, die Aufbringung der Windkraft, gelb das, was an PV erzeugt wurde in Österreich, dunkelblau hier die Laufwasserkraft, das sind die Pumpspeicherwerke und was hier drunter weiß ist, das ist sozusagen in Österreich abgedeckt worden durch thermische Kraftwerke oder aber durch Importe. Das sind knapp mehr als 20 Terawattstunden, die hier fehlen. Und das ist das Potenzial, dass wir sozusagen jetzt mit den Erneuerbaren für die nächsten 12 Jahre, wenn wir bis 2030 energieautark werden wollen, sozusagen ausbauen müssen. Wenn man das jetzt hochskaliert mit den von mir vorher gezeigten 9 Gigawatt Wind und 12 Gigawatt PV auf Basis der Ist-Erzeugung 2017, dann würde das Bild im Jahr 2030 so ausschauen. Das heißt, ja, wir würden wahrscheinlich, würden wir diesen Zwickel hier hereinkippen, hätten wir es geschafft und wir wären bilanziell wirklich 100% erneuerbar. Was heißt das aber jetzt in der Realität? Und ich glaube, das ist die große Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Sie sehen hier noch einmal den Sommer des Jahres 2017 und wir haben hier willkürlich eine 30-tägige Periode herausgeschnitten vom 24.07. bis 22.08. Und was Sie hier sehen, ist das Profil Österreichs, also Sie sehen hier den Lastverlauf, das sind sozusagen die Wochentage, am Wochenende ist der Bedarf weniger und das sind wieder die Wochentage von Montag bis Freitag, Samstag, Sonntag und darunter, wie dieser Bedarf gedeckt wird. Sie sehen wieder hier sehr schön die große Menge der Laufwasserkraft, Sie sehen gelb wieder die PV, grün den Wind, grau Importe, braun auch thermische Kraftwerke, die im Sommer fahren mussten, primär aus Redispatch-Maßnahmen und hellgrau, wenn man sieht, ist der Import. Das heißt, so wurde der Bedarf im letzten Sommer beispielsweise in dieser Periode der 30 Tage gedeckt. Wenn wir jetzt den Ausbau zugrunde legen, den wir annehmen bis 2030, dann schaut dieses Profil so aus. Und das, meine Damen und Herren, ist eine Riesenherausforderung. Weil was Sie hier sehen, ist, dass wir an sonnenreichen und vielleicht windigen Tagen eine Erzeugungsspitze haben in Österreich, die nahe bis 17.000 Megawatt liegt. Das heißt bei einer Last von 9.000 Megawatt. Und das nicht nur einmal, das kann, wenn es gut ist, für die Erneuerbaren jeden Tag passieren fast. Und das ist die Herausforderung, wohin mit dieser Energie? Das können wir mit Netzausbau sicher nicht bewerkstelligen. Weil das würde noch, da müssten wir jetzt schon wesentlich weiter sein, beziehungsweise glauben wir auch nicht, dass das sinnvoll ist, weil es muss ja auch einen Abnehmer finden. Das heißt, wir brauchen hier Speicher, die diese Überdeckung einspeichern können und darum nicht nur leistungsmäßig Speicher, sondern wirklich Speicher, die über Zeiträume Energie aufnehmen können. Und das ist eine ganz, ganz große Herausforderung, die wir uns stellen müssen. Wenn wir dann in den Winter sehen, was wir hier noch versucht haben darzustellen, Entschuldigung, das ist sozusagen was wir in diesem Tag in die Pumpspeicher bringen würden. Mehr geht nicht hinein, nicht aufgrund der Energie, sondern weil die Pumpspeicher leistungsmäßig auch entsprechend begrenzt sind. Also wenn Sie die Leistung ansetzen über die Pumpzeit dieser Zeit, kriegen Sie mehr nicht hinein in den Pumpspeicher. Das heißt, es bleiben Ihnen noch einmal 87 GWh über, die Sie in irgendwelche Speicher verfrachten müssen. Wir haben das versucht hochzurechnen mit einer Tesla Powerwall. Es würde bedeuten, dass jeder österreichische Haushalt 4 Tesla Powerwalls installiert haben müsste, um diese Energie zu integrieren. Also nur um zu sehen, von welchen Dimensionen wir hier sprechen. Wie schaut es im Winter aus? Auch im Winter hier eine Periode von 50 Tagen. Das war der letzte Winter, natürlich auch sehr kalt gewesen. Aber man sieht auch hier wieder sehr schön, natürlich wesentlich weniger Laufwasserkraft, grün wieder die Winterzeugung, dann braun, Sie sehen, wie viele thermische Kraftwerke wir im Winter noch immer in Österreich fahren. Die Dimension ist noch immer beachtlich. Grau, der Import, der auch markant ist und hellblau hier die Pumpspeicherwerke, um diesen Bedarf zu decken. Wenn Sie jetzt hier alles herausschneiden wieder, was sozusagen thermisch ist, was Import ist und wenn wir auch die Pumpspeicher mal herausnehmen, weil wir sagen, die werden ja marktgetrieben eingesetzt, die sind sozusagen nicht immer da, dann bleibt das über, was wir an Erzeugung haben in Österreich im Winter, derzeit. Und das ist eine Riesenherausforderung. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir gehen jetzt weiter und nehmen wieder den Ausbauzustand des Jahres 2030 mit 9 Gigawatt PV, Wind und 12 Gigawatt PV, dann ist das die Erzeugung, die wir in dieser Zeit gehabt hätten. Und Sie sehen, wir haben noch immer eine Unterdeckung von rund 4,8 Terawattstunden. Und Sie sehen hier, und das soll eigentlich dieses Beispiel verdeutlichen anhand wirklich realer Daten, wir haben eine ganz, ganz große Herausforderung, wie bekommen wir die Überschüsse, die wir in jedem Fall generieren werden im Sommer, wenn wir in Richtung 100% Erneuerbare gehen, wie bekommen wir die nicht in den nächsten Tag, sondern wie bekommen wir die in die nächste Winterperiode. Und das ist, glaube ich, die ganz, ganz große Herausforderung. Und hier haben wir natürlich jetzt angenommen, das Profil bleibt gleich, das Lastprofil. Es mag sich hier vielleicht beim Verbrauchsverhalten etwas ändern, vielleicht mag sich das Verschieben verändern. Aber die Dimension geht eher nach oben, weil wir alle wissen, dass wir eigentlich auch in den anderen Sektoren aus der fossilen Energie heraus wollen und eher in die vom erneuerbaren Strom getriebene Technologie des Stroms hinein wollen. Da bin ich schon am Ende. Das heißt, meine Konklusion: ich habe keine Patentlösung, muss ich ganz ehrlich sagen, derzeit parat. Aber was wir brauchen, um diesen Weg zumindest, wenn die Energiestrategie präsentiert wird und wir in Richtung 100% Erneuerbare gehen, was wir als Infrastrukturbetreiber sagen können, ist, wir müssen auf alle Fälle den Netzausbau, der jetzt schon dringendst notwendig ist, diese Engpässe, die wir jetzt schon haben, wo wir jetzt schon sozusagen erneuerbare Energie nicht vernünftig integrieren können, weil wir das mit thermischen kompensieren müssen, den Netzausbau müssen wir umgehend vorantreiben. Eine Salzburg-Leitung muss gebaut werden, so schnell als möglich, weil es ein extremes Nadelöhr im System ist, zumindest zu den jetzigen Pumpspeicherkraftwerken. Das heißt, die Leitungen, die wir eh im Plan haben, und das sind nicht so viele eigentlich in Österreich, die müssen wir mal auf Schiene bringen. Und dann müssen wir uns parallel umgehend überlegen, was sind die Technologien, die wir brauchen, um das, was wir auf der Erzeugungsseite an Erneuerbaren zubauen, wirklich vernünftig in das System integrieren zu können. Und da braucht es alle, die hier beitragen können, damit wir einerseits natürlich den Netzausbau abflachen hier können, aber umgehend, am bestmöglich schon viel früher mit all diesen neuen Technologien starten, damit wir auch das Ziel 2050 erreichen, damit wir überhaupt in Richtung der Paris-Ziele kommen können. Ich glaube, das ist mein Credo und ich kann nur appellieren an alle, eine Gestaltungspartnerschaft aller Akteure hier einzugehen, die natürlich einmal den Ausbau der Erneuerbaren zum Ziel haben muss, gar keine Frage, aber wir brauchen einen entsprechenden Netzausbau und alles, was es an Know-how gibt, um sozusagen Flexibilitätsoptionen, Speicheroptionen, sei es Power-to-Gas, sei es andere Speicher, sei es was immer wir hier im Sektorkopplungsbereich auch machen können, entwickeln, sodass sich hier ein System entwickelt, das die Integration der Erneuerbaren zu 100% möglich macht und wir nicht dann irgendwann einmal dastehen und große Mengen wie derzeit in Deutschland oft abregeln müssen, weil wir das ins System nicht integrieren können. Soweit einmal meine Ausführungen und ich danke für die Aufmerksamkeit.